Ich bin vor kurzem auf Soundscape-Ökologie gestoßen. Ich kenne mich jetzt in der Geobotanik gar nicht aus. Mir kommt es aber so ein bisschen wie ein Upside, also nicht gerade so ein Mainstream-Forschungsgebiet vor. Deswegen würde mich interessieren, wie Sie dazu gekommen sind, daran zu forschen.
Insgesamt ist Soundscape-Ökologie noch ein sehr junges Forschungsfeld, was so als ökologisches Thema tatsächlich erst seit 10 Jahren definiert ist. Es gab auch vorher schon ein paar Leute, die darauf gearbeitet haben natürlich, sonst hätte man das jetzt auch nicht beschreiben können. Aber so der Startschuss, sage ich mal, für diese neue Fachrichtung war so ungefähr 2010, 2011. Wir sind hier tatsächlich in der Geobotanik, Vegetationsökologie. Und für uns ist das tatsächlich ungewöhnlich, dass wir uns damit beschäftigen, weil wir eben keine Zoologen sind. Also für die Zoologen oder Tierökologen, Menschen, die sich mit dem Verhalten von vokalisierenden Tierarten beschäftigen oder diese beschreiben wollen, monitoren wollen, für die sind akustische Methoden nichts Neues. Man denke an die Fledermäuse, wo es teilweise gar nicht anders geht, als sie akustisch zu erfassen, aber auch für Amphibien, für Vögel ist es eine durchaus gängige Methode, um die Arten einmal in einem Gebiet nachzuweisen, aber auch um ihr Verhalten zu studieren, Interaktionen zu studieren. Und wir kommen jetzt aus einem Feld, das nennt sich auch Biodiversitäts-Ökosystemfunktionsforschung. Also wir interessieren uns für die Zusammenhänge zwischen Biodiversität und Ökosystemfunktion und Ökosystem-Serviceleistungen und haben bisher häufig Pflanzendiversität so als erklärende Variable in unserer Forschung. Und wir kamen eher zufällig drauf auf dieses Thema und eben auch erst seit 6, 7 Jahren, dass wir uns damit beschäftigen. Fanden das aber sehr spannend, einfach über akustische Indikatoren, also Indikatoren, Maßzahlen, die akustische Vielfalt beschreiben können, eine Möglichkeit zu haben, auf ein Ökosystem nochmal anders zu schauen. Eben nicht nur Vegetationsstruktur und Pflanzenartenvielfalt und genetische Vielfalt von Pflanzen irgendwie zu betrachten, sondern eben nochmal einen anderen Aspekt mit reinbringen zu können, der eben auch auf Umweltveränderungen reagiert und eben einen Einfluss hat auf die Funktionen eines Ökosystems.
Wenn ich jetzt in den Wald gehe und mir den Wald angucke oder versuche, den Wald zu beschreiben anhand der Vegetationshöhe, so dann entsteht so ein bestimmtes Muster oder ein bestimmtes Bild, wie das Ökosystem funktioniert. Und wenn man jetzt die Akustik dazu nimmt, also wie verändert sich dann vielleicht das Bild oder was ist das die besondere Perspektive, die so eine Akustik bietet auf ein Ökosystem?
Natürlich irgendwie ein Zusammenhang zwischen der Vegetation und der Tierwelt, die an einem Ort lebt. Also die Vegetation, die bietet Unterschlupf, die bietet Nistmöglichkeiten, die bietet Nahrung für die Tiere. Deswegen ist da schon ein sehr enger funktioneller Zusammenhang. Und es ist allgemein bekannt, dass je strukturreicher ein Wald ist, umso mehr Habitatmöglichkeiten gibt es für Tiere. Deswegen ist es schon irgendwie sehr eng korreliert, die Vegetationsstruktur und die Tiere, die an einem Ort leben und damit auch die Tiere, die laut geben. Also mit der Akustik erfasse ich natürlich in erster Linie und ganz direkt irgendwie alle Tierarten, die irgendwie aktiv vokalisieren. Das sind bei uns vor allem die Vögel. Je nachdem, wo man ist, kommen Amphibien, Frösche dazu. Heuschrecken sind sehr aktiv, Zikaden, Singzikaden haben wir einige. Und dann gibt es eben die Fledermäuse, die wir Menschen nicht mehr hören, aber die natürlich auch akustisch mit akustischen Rekordern aufnehmbar sind. Wenn wir jetzt in einer Welt leben, in der das Klima sich ändert, in der sich Habitate ändern aufgrund von Änderungen in der Landschaftsnutzung, im Waldmanagement, aber auch eben in der Agrarlandschaft, auf Wiesenlandschaften, dann kann es eventuell sein, dass die Pflanzen langsamer reagieren auf diese Veränderungen als Tiere zum Beispiel, weil sie nicht so mobil sind. Also gerade Bäume, wenn wir natürlich Extremtrockenheiten haben, dann brechen Baumpopulationen auch mal relativ schnell zusammen, aber trotzdem reagieren Tiere teilweise viel schneller auf Umweltveränderungen. Und das wäre eine Möglichkeit, eben wenn wir jetzt als Geobotaniker und Vegetationsökologen, ohne jetzt wirklich Tierarten im Einzelnen tatsächlich auf Artenniveau bestimmen zu können, hätten wir ein Maß, was wir relativ schnell und unkompliziert messen können, auf großen Untersuchungsgebieten irgendwie auf vielen Flächen gleichzeitig erheben können, was uns zumindest eine Indikation dafür gibt, ob da gerade eine Veränderung passiert, in diesem Waldstück zum Beispiel.
Und diese Veränderungen, die sind, wie Sie sich ja auch, oder wie Sie gerade schon so angerissen haben, oft Menschen gemacht, weil Menschen sind laut oder zumindest von Menschen betriebene Maschinen sind laut. Wenn Sie da so Ökosysteme akustisch erfassen und da eine Veränderung vielleicht versuchen zu verstehen, also wie verändert der Lärm von Zivilisationen akustische Ökosysteme?
Der Einfluss von Lärm auf die Tierwelt ist schon viel untersucht worden, auch nicht erst seit es die Soundscape-Ökologie gibt, das muss man irgendwie auch sagen. Das ist jetzt auch schon seit vielen Jahrzehnten irgendwie Thema. Und es ist auf jeden Fall aber messbar, dass Lärm von Menschen, Straßenlärm, Flugzeuglärm immer weiter in natürliche Bereiche vordringt. Also es ist hier in Deutschland sehr schwer, Habitate zu finden, wo man nicht irgendwie nach spätestens 10 Minuten irgendein Maschinengeräusch hört. Sei es nur ein Sportflugzeug, was oben drüber fliegt. Und das beengt natürlich den akustischen Raum, der Tieren zur Verfügung steht. Also der akustische Raum ist eine Ressource, ähnlich wie Nahrung oder Nistmöglichkeiten, um denen Tiere konkurrieren miteinander und um kommunizieren zu können und dass die Message, die irgendwie ausgesandt wird, auch irgendwo ankommt. Dafür brauchen Tiere eine freie akustische Nische, sagt man. Also die Frequenz, in der sie rufen, zu der Zeit, zu der sie rufen, muss möglichst unbesetzt sein, damit die Nachricht auch irgendwie ankommt. Und wenn es jetzt laut wird in einem Ökosystem und sich eventuell die Frequenzbereiche, in denen Maschinenlärm ist, irgendwie überschneidet mit den Frequenzbereichen, in denen zum Beispiel die Frösche irgendwie vokalisieren, dann wird es für die schwerer, ihre Message, ihre Nachricht irgendwie dahin zu bekommen, wo sie sie hinhaben wollen. Und dann müssen sie entweder lauter rufen, was mehr Energie kostet, oder den Frequenzbereich wechseln oder eine andere Zeit finden, zu der sie rufen, also außerhalb der Rush Hour zum Beispiel. Das sind alles Phänomene, die sind beschrieben und beobachtet worden in vielen Zusammenhängen. Jetzt war letztens erst eine Studie in Science veröffentlicht, die irgendwie für, ich glaube, San Francisco war es, sehr schön zeigen konnte, wie jetzt im Zuge des Lockdowns sehr still wurde in den Städten und dann tatsächlich Spatzen wieder anfingen zu singen, wie man das zuletzt in den 50er Jahren gehört hat oder so. Also weniger laut waren, komplexere Gesänge hatten. Genau, das ist der Lärm. Aber der Mensch greift natürlich auch anderer Art in ein Ökosystem ein. Was uns jetzt hier in unserer Arbeitsgruppe mehr interessiert als das reine Lärmthema, ist, ob ich eben auch andere Veränderungen, also wo der Mensch sich jetzt nicht akustisch bemerkbar macht, aber eher vielleicht dadurch, dass er eben anders in das Ökosystem eingreift, dass er den Klimawandel verursacht, dass sich Nährstoffeinträge ändern, dass die Struktur des Waldes verändert wird, dass die Eingriffe im Wald oder die Marthäufigkeit auf der Wiese sich ändert, wie sich das eben akustisch niederschlägt. Und da das noch eine sehr junge Forschungsrichtung ist, ist natürlich die erste Leistung, die wir irgendwie erbringen müssen, zeigen, welche Zusammenhänge sind denn überhaupt irgendwie akustisch abbildbar. Also wie stehen Indikatoren für akustische Vielfalt, für Gesangskomplexität, für akustische Aktivität in einem Ort? Wie steht das tatsächlich im Zusammenhang mit der Struktur des Waldes oder der Marthäufigkeit einer Wiese oder der Komposition der Landschaft? Und das ist das, worauf sich die Forschung in den letzten Jahren konzentriert hat und wo immer mehr Fallbeispiele zusammenkommen, die zeigen, dass es da tatsächlich vielfältige Zusammenhänge gibt.
Was mich auch interessieren würde, mit Hilfe von Soundscape-Ökologie ist es möglich, Ökosysteme nochmal aus einer anderen Perspektive zu erfassen, vielleicht genaueres oder schneller, wie Sie beschrieben haben,
Ja.
herauszufinden, wie sich Ökosysteme verändern. So ein Ökosystem, das da vielleicht also für mich gar nicht so auf der Hand lag und wo es ja auch, oder wo Sie jetzt auch an Forschung beteiligt sind, sind Wiesen. Inwiefern lässt sich mit Akustik da in Wiesen die Ökologie erfassen und was sind da vielleicht auch schon so, ja, also was erhoffen Sie sich von der Forschung an Wiesen?
Ja, Wiesenlandschaften sind natürlich irgendwie gerade jetzt bei uns in Deutschland irgendwie Landschaften, die gerade so ein bisschen im Fokus der Diskussion auch sind, weil wir eben diesen immense Insektensterben als Thema haben gerade. Und das findet natürlich viel in der Agrarlandschaft statt und dazu gehören eben auch die Wiesen. Wiesen sind bei uns, wenn sie extensiv genutzt werden, eigentlich sehr, sehr artenreiche Ökosysteme. Also extensiv ist, wenn nur einmal im Jahr gemäht wird zum Beispiel und die Dichte der Tiere, die da drauf weiden, nicht sehr hoch ist. Je häufiger gemäht wird, ne, jedes Mal mähen tötet es Insekten ab. Je häufiger gemäht wird, umso mehr Insekten sterben. Teilweise passiert dann sogar, dass Insekten von außen wieder einwandern, die dann auch bei der nächsten Maat irgendwie sterben. Das heißt, Maathäufigkeit ist ein ganz entscheidender Faktor dafür. Und wir können natürlich akustisch nur einen kleinen Teil der Insekten irgendwie erfassen, und das sind eben die Heuschrecken. Aber Heuschrecken sind schon lange eben Indikatorarten für Insekten insgesamt in einem Ökosystem. Und das lässt sich tatsächlich sehr gut nachweisen akustisch. Also da kann man irgendwie in den Zeiten, wo die gesanglich aktiv sind, im Juli, August, sehr gut zeigen, irgendwie wie sich das eben verändert oder ob das irgendwie drastisch abfällt, je nachdem, wie intensiv eine Wiese gemäht wird. Auf einer Wiese kann man auch so ein bisschen erfassen, wie Landschaftskomposition insgesamt ist. Also die Klanglandschaft einer Wiese ist natürlich auch ganz anders, wenn das eingebettet ist in eine relativ monotone Agrarlandschaft, wo nebendran, also wo eine intensiv gedüngte und häufig gemähte Wiese umgeben ist von großen Ackerflächen vielleicht auch noch, wo es kaum Heckenstrukturen hat und überhaupt wenig Struktur in der Landschaft hat. Das macht sich akustisch natürlich auch irgendwie bemerkbar, weil dann auch viel weniger Vögel da sind, Wind irgendwie zunimmt und es als in einer feinstrukturierten, kleinstrukturierten Landschaft, wo kleine Weideflächen abwechseln mit kleinen Agrarflächen, die immer wieder auch irgendwie begrenzt sind durch Heckenlandschaft.
Das heißt also, die Akustik ja, als Indikator für feine Veränderungen, die vielleicht so gar nicht unbedingt auf der Hand liegen. Wenn man jetzt so die Veränderung betrachtet, die oder so diese Sensitivität vielleicht auch von so einer Wiesenlandschaft, die sich da einfangen lässt, wie kann da so eine Akustik, so eine Soundscape-Akustik auch helfen, vielleicht menschliches Handeln oder den Einfluss, den menschliches Handeln auf die Natur hat, besser zu begreifen?
Also da sehe ich tatsächlich ein super großes Potenzial auch für die Soundscape-Ökologie, weil wir diesen extremen Artenverlust, den haben wir jetzt seit vielen Jahrzehnten, und Ökologen und Naturschützer und insgesamt naturverbundene Menschen sind seit Jahrzehnten am Weinen sozusagen, am Aufschreien, und trotzdem passiert relativ wenig, weil tatsächlich viele Leute das, glaube ich, in ihrem täglichen Leben nicht so spüren. Also dieser Artenverlust, der ist noch schwieriger wahrnehmbar für viele als Klimaveränderungen. Also habe ich so den Eindruck. Und da kann Akustik tatsächlich ein gutes Mittel sein, weil wir hören tatsächlich mehr, als dass wir sehen. Also wenn wir auf einer Wiese sind, wir hören die Feldgrille und die Heuschrecken und wir hören die Feldlerche sogar besser, als dass wir die Feldlerche sehen, die da vor diesem blauen Himmel optisch sich manchmal total auflöst. Das heißt, gerade in Wiesen, aber auch in Wäldern, merken wir akustisch manchmal viel besser, was da eigentlich gerade stimmt oder nicht stimmt und ob das irgendwie eine artenreiche Wiese ist oder nicht so. Wir sehen es natürlich auch am Blühbild, also ob das jetzt irgendwie da viele verschiedenfarbig blühende Pflanzen sind, das gibt schon auch irgendwie visuelle Hinweise, aber die Tierarten, die sehen wir ja gar nicht, die verschwinden irgendwo im Gras und die nehmen wir tatsächlich akustisch teilweise viel besser wahr.